Weil in so einem Prozess, wo die Anwendungen ja auch gefühlt alle 3 Tage sich verändern oder da kommen neue Features dazu, da kann ein Lehrer nicht alles wissen, dann müssen wir alle lernen. Und macht man das denn in einer Gemeinschaft mit den Schülerinnen und Schülern, dann können alles voneinander profitieren und dann wird der Unterricht plötzlich zum Lernen für alle und nicht nur so ein Machtspiel zwischen LehrerInnen und SchülerInnen.
Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
Hallo und herzlich willkommen zu Neuigkeiten aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Willkommen bei Explained. Human Views on AI. Das ist der KI-Podcast der Telekom. Worum geht es hier? Euch auf dem Laufenden zu halten über das, was wichtig ist, rund um KI. Draußen, überall und bei uns, bei der Telekom. Nach der Veröffentlichung von ChatGPT hatten Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen KI schnell als Störfaktor erkannt. Im Januar 2023 schlugen PädagogInnen Plagiatsalarm. Dies führte im letzten Frühjahr dann in einigen Ländern zu einer Welle von Versuchen vieler Schulen und Schulbezirke, KI vollständig aus ihren Netzwerken und Servern zu verbannen. Doch die SchülerInnen entwickelten schnell raffinierte Methoden, um diese Barrieren zu umgehen. Eine bemerkenswerte Strategie im März und April 2023, um die Erkennung von KI-Inhalten zu umgehen, bestand darin, diese Inhalte mit Paraphrasierungsanwendungen zu bearbeiten. Auf diese Weise wird Material produziert, das für entsprechende KI-Erkennungstools nicht erkennbar ist. Und das funktioniert. Es gab kürzlich eine internationale Studie, die 14 dieser, nennen wir sie mal, KI-Schummeldetektoren getestet hat. Was kam dabei heraus? Alle 14 funktionieren nur mäßig zuverlässig. Das heißt, man kann sie mit ein paar Kniffen austricksen. Und das haben die SchülerInnen natürlich ruckzuck drauf. Das hat auch dazu geführt, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel die aktuellen Diskussionen über den Einsatz von KI in der Schule und in der Hochschulbildung sehr stark beeinflusst hat. Für diejenigen, die das Thema KI und Bildung in den Medien und auf sozialen Plattformen verfolgen, hat dann auch genau diese Erzählung vom Katz-und-Maus-Spiel die Diskussion dominiert. Ja, diese Art der Erzählung kann das Publikum fesseln, aber sie schürt auch Zukunftsängste, verhindert womöglich Fortschritte in Richtung substanzieller Reformen und birgt die Gefahr, sich immer weiter von der Schulrealität zu entfernen. Aber spiegeln diese Geschichten wirklich die Realität von KI im Bildungssystem wider? Oder lässt sich auch ein offener, ein umarmender Umgang mit der Technologie finden, der sicherlich der deutlich zielführendere Weg wäre? Darüber sprechen wir gleich nach den Updates. Mein Name ist André Kramer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 21. März 2024.
Figure, ein Robotik-Startup, das vor weniger als 2 Jahren von ehemaligen Mitarbeitenden, unter anderem von Boston Dynamics, Tesla und Google DeepMind gegründet wurde, hat seine erste Zusammenarbeit mit dem neuen Investor und Partner OpenAI vorgestellt. In einem vom Unternehmen veröffentlichten Video demonstriert der humanoide Roboter Figure One seine Fähigkeit, mit einer Person in seiner Nähe und seiner Umgebung zu interagieren. Der Roboter folgt den Befehlen der Person, findet und übergibt ihr einen Gegenstand, in diesem Fall einen Apfel, beschreibt, was er tut und unterhält sich mit ihr. Allerdings mit einer etwas längeren Reaktionszeit als bei einem typischen Gespräch von Mensch zu Mensch. Der Roboter identifiziert, plant und führt Aufgaben aus, die für den gezeigten Kontext sinnvoll erscheinen, zum Beispiel Müll aufsammeln und Geschirr in einen Trockenständer stellen. Eine zweifellos beeindruckende Leistung, die neugierig macht, mehr als vorbereitete Videoclips vorgeführt zu bekommen.
Das KI-Startup Cognition AI sorgt in der Welt des Software-Engineerings für Aufsehen. In einer ausführlichen Demonstration stellte das Unternehmen seine Programmier-KI namens Devin vor. Diese führt Arbeiten aus, die normalerweise von versierten Software-IngenieurInnen erledigt werden. Auch Chatbots wie ChatGPT und Gemini können Code generieren. Devin jedoch geht noch einen Schritt weiter. Das System plant, wie ein Problem zu lösen ist, schreibt den Code, testet ihn und implementiert ihn. Cognition AI behauptet, Devin habe erfolgreich praktische Bewerbungsgespräche bei führenden KI-Unternehmen bestanden und auch reale Aufträge auf der Freelancer-Plattform Upwork abgeschlossen. In einem Benchmark, bei dem es darum geht, Fehler in echten Open-Source-Projekten auf GitHub zu beheben, konnte die KI 14% ohne Hilfe beheben. Das mag wenig erscheinen, ist aber ein großer Sprung gegenüber der bis jetzt besten Leistung von knapp 2%.
Wie können wir als Gesellschaft das Versprechen von engagierteren, effizienteren, effektiveren, kurzum gerechteren Bildungsinstitutionen und Erfahrungen besser einlösen? Die Kultusministerkonferenz hat dazu eine klare Position. Auch KI soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Kultusministerien der Länder haben inzwischen auch alle Handlungsleitfäden zum Umgang mit ChatGPT und Co. im Unterricht erstellt. Darin werden Potenziale und Herausforderungen genannt. Und es gibt Appelle. In der Handreichung des Schulministeriums NRW heißt es, wir möchten Sie, also die LehrerInnen, bitten, sich offen und konstruktiv mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und diese im Unterricht zu thematisieren. Das klingt ehrlich gesagt noch etwas zögerlich. Ist das der große Wurf? Kommt der große Wurf? Muss eine solche Technologie mit ihrem Umwälzungspotenzial nicht auch im Bildungssystem den Punkt markieren, an dem alles auf den Prüfstand kommt? Welche Rolle also spielt künstliche Intelligenz inzwischen im Bildungsbereich, konkret in den Schulen? Die Hoffnungen sind groß, denn KI bietet unglaubliche Chancen, etwa durch personalisierte Lernpläne oder automatisierte Lernhilfen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber es gibt auch Herausforderungen, wie die Steigerung der Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden und wie steht's um die Risiken rund um den Verlust kritisch-menschlicher Fähigkeiten. Und kurzfristig, was ist mit Hausarbeiten und Wissenstests? Wie beeinflusst KI den Unterricht, das Lernverhalten und was bedeutet das für Lehrkräfte und SchülerInnen? Darum geht's heute bei uns. Darüber spreche ich mit Jakob Schamon, seit letztem Jahr Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung. Er selbst ist ausgebildeter Lehrer für Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Geschichte und Musik und hat von 2001 bis 2011 an Schulen in Dänemark gearbeitet. Danach kam er nach Berlin und übernahm 2012 die Leitung der damals neu gegründeten Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule. Er ist Autor von Fachliteratur und Schulbüchern und war verantwortlicher Redakteur einer dänischen Zeitschrift für Fremdsprachendidaktik. Er ist also ein echter Experte in Sachen Schule. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch zum Thema Schule und KI. Hallo Jakob, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Jakob, wir befinden uns jetzt im zweiten Jahr des rasanten KI-Hypes rund um generative KI. ChatGPT und Dienste wie DALL-E oder Midjourney haben die privaten Rechner und auch große Teile der Arbeitswelt im Sturm erobert. Wie ist denn KI und wie sind entsprechende Tools eigentlich mittlerweile in den Schulen angekommen? Was habt ihr denn da für ein Bild gewonnen aus euren Kooperationen, die ihr mit Schulen habt?
Ja, das ist ja wie ein Sturm auf die Bildungslandschaft gekommen. Vor zwei Jahren haben wir auch, genau wie du sagst, über KI kommt und es wird viele Möglichkeiten für die Schule bringen. Aber plötzlich mit einem Schlag haben wir jetzt Anwendungen, die wir wirklich tagtäglich im Unterricht oder in der Vorbereitung von Unterricht umsetzen können. Hier denke ich natürlich an die Large Language Models und viele anderen Möglichkeiten, die generative KI einzusetzen. Man kann Bilder machen, man kann sogar auch jetzt schon kleine Filme mit den SchülerInnen produzieren. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Wir sehen natürlich auch, dass es leider nicht in die Breite angekommen ist, dass die Schulen, die schon, sage ich mal so, mit der Digitalisierung schon angefangen haben, solche neue Technologien schneller aufnehmen. Und was wir sichern müssen, ist, dass sie natürlich überall in die Breite auch ankommen und angewendet werden.
Wenn ich an nicht nur KI, sondern an Schule vor allem denke oder Schule und Technologie, dann mal eine grundsätzliche Frage. In der Vergangenheit, da ging es ja immer darum, die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst viele Programmierkenntnisse bekommen, die sollen gut mit Technologie umgehen. Was macht denn KI oder generative KI damit jetzt, ne? Programmierkenntnisse. Geht das jetzt dahin, dass doch nicht mehr jeder programmieren lernen soll oder Websites bauen oder HTML erst gar nicht lernen? Habt ihr da Einblicke?
Also ich glaube, wichtig ist ja zu sagen, digitale Kompetenzen sind allgemein notwendig, um sozusagen nicht nur passive Nutzer von allem zu sein, sondern auch wirklich auch als aktive Gestalter der Zukunft unserer Gegenwart zu sein. Das bedeutet also wirklich, dass es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche wissen, was steckt hinter Algorithmen. Dass man ein Grundverständnis dafür haben, wie auch natürlich das Programmieren stattfindet. Und das sollen wir auch bitte mal in den Schulen lernen. Da ist schon Nachholbedarf. Also da muss man sagen, da sind wir nicht überall in die Breite gekommen. Das heißt also, dieses Ich kann hinter den Kulissen schauen, ist für uns ganz wichtig. Wir machen ja auch von der Telekom Stiftung Projekte, wo genau das Unterrichten mit und über KI auch entwickelt wird, wo Lehrkräfte die Möglichkeiten haben, Materialien in der Hand gedrückt zu bekommen und unterstützt werden, wie man das im Unterricht umsetzen können. Weil dadurch, dass die Welt sich ja so schnell entwickeln. Früher ist es richtig, da müsste alle Programmiersprache lernen und das ist ja nicht unwichtig geworden. Aber zum Beispiel jetzt mit den Large Language Models ist sowas wie Prompting-Kompetenz plötzlich wichtig geworden. Wie nutze ich eigentlich diese Anwendung, die vor mir liegen? Man kann natürlich damit rumspielen, aber interessant ist natürlich, wenn ich nicht nur Sklave von den Algorithmen sind, sondern auch verstehen, wie kann ich eigentlich mit denen spielen? Und das ist schon mal auch was ganz Besonderes, was auch Schülerinnen und Schüler motivieren können, hier einen Spatenstieg tiefer zu kommen.
Also ist KI fast wie eine Technologie, die ankommt und das zugänglicher macht im Vergleich zu Informatikunterricht, ist trocken und ich muss wahrscheinlich noch einigermaßen veraltete Programmiertechniken lernen und so weiter. Also KI als ein Türöffner, um das auch mit ein bisschen mehr Begeisterung zu machen, weil auch Leute, die vielleicht gar nicht so technologieaffin sind, alle schon mit ChatGPT rumgespielt haben?
Ja, zumindest viele. Ich weiß nicht, ob alle das gemacht haben. Ich möchte eigentlich auch sagen, Informatikunterricht kann auch mit Programmiersprache sehr motivierend und sehr lustig sein. So, ich glaube, das muss man nicht so sagen, das alte, veraltete Programmiersprache. Was aber wichtig ist, ist genau wie du sagst, André, mit ChatGPT wurde es plötzlich für alle greifbar. Wir haben ja in diesem KI-Hype darüber gesprochen, es kommt bald Sachen. Lehrkräfte könnten entlastet werden. Wir werden nicht die alten Arten von Prüfungen wiederholen können. Und alle haben gesagt, ja, mal gucken, wann das kommt. Aber plötzlich mit einem Schlag kam ja wirklich eine Anwendung in die Welt, die dann wirklich alle nutzen können. Und das hat schon vieles verändert. Wie immer bei solchen Veränderungen gibt es Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, die das sofort aufgreifen und auch die Chancen und Möglichkeiten für den Unterricht gesehen haben. Ich habe vorgestern mit einer Kollegin, die, sagen wir mal so, über den Rentenalter ist, gesprochen und sie hat gesagt, das ist so geil, ich kann Arbeitsblätter in Sekunden produzieren. Und das hat mich wirklich total begeistert und überrascht, dass wir jetzt eigentlich auch nicht über ein Age Gap sprechen. Aber ich glaube schon, das ist richtig, man muss sich trauen, sich mit diesen neuen Sachen auseinandersetzen. Man muss auch Fehler machen. Und das Allerbeste ist natürlich im Unterricht, wenn man das gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern machen, dass wir uns alle als Lernende sehen. Weil in so einem Prozess, wo die Anwendungen ja auch gefühlt alle 3 Tage sich verändern oder da kommen neue Features dazu, da kann ein Lehrer nicht alles wissen, dann müssen wir alle lernen. Und macht man das denn in einer Gemeinschaft mit den Schülerinnen und Schülern, dann können alles voneinander profitieren und dann wird der Unterricht plötzlich zum Lernen für alle und nicht nur so ein Machtspiel zwischen LehrerInnen und SchülerInnen.
Lass uns da mal tiefer bohren, weil du hast da gerade schon eine wichtige Herausforderung genannt. So dieses Thema Digital Divide, digitale Spaltung. Menschen werden durch rasanten technologischen Fortschritt und damit einhergehende Anforderungen an Kompetenzen abgehängt. Wie siehst du das? Erkennt ihr das? Weil du hast gerade gesagt, da kommen die Kinder und die bringen diese Experimentierfreude mit und die haben Erfahrungen, aber die sind vielleicht auch schon irgendwie digital vorgebildet aus dem Elternhaus, machen solche Sachen früher und schneller. Ist das ein Problem, wo man sagt, okay, da hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen?
Ganz genau. Also wir reden wirklich von einem Digital Divide in Deutschland. Und es ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sage ich ja auch, dass wir noch nicht in der Breite angekommen sind mit den Anwendungen und die Möglichkeiten sind nicht alle Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Wir haben ja eine Herausforderung in Deutschland. Wir sind sehr gut darin, Verbote auszusprechen. Und wenn so eine neue Welle zu uns kommt, dann wurde ja auch viel darüber diskutiert. Wir haben das auch im Ausland gesehen. Das ist nicht nur eine deutsche Herausforderung. Aber dass man schnell zu einem Verbot kommt, wir müssen schnell sichern, dass wir jetzt nicht die Welt verändern. Also sagen wir, nee, ChatGPT hat keinen Zugang in den Schulen. Das ist der falsche Weg, weil dann wird es genauso, dass die entweder von Elternseite die Möglichkeiten haben, das auszuprobieren, vielleicht wird sogar auch der Bezahlversion gekauft für die Schülerinnen und Schüler, dann vergrößern wir diesen Gap, was da stattfindet. Also müssen wir ganz genau hinschicken, dass alle Kinder und Jugendliche die gleiche Zugänge haben zu sowas. Und da hat ja die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die Länder beraten, ja auch ein ganz klares Statement gemacht. Die haben gesagt, wir dürfen keine Verbote aussprechen. Wir müssen eigentlich dazu wirklich raten, dass alle Lehrkräfte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Stand heute, Anfang März, gibt es leider nur 2 Bundesländer, deren Schulen erlaubt haben und auch Lizenzen für alle Lehrkräfte geschafft haben, ChatGPT im Unterricht zu nutzen und genau diese Experimentierfreude weiterzugeben. Und da wünsche ich mir wirklich, dass alle Lehrkräfte die Möglichkeit haben, in diesem Lernprozess, die wir uns alle widmen müssen, weiterzukommen. Weil es darf nicht so sein, dass nur die, wo die Eltern denn dran sind oder wenn ich Glück habe, in einer der 2 Bundesländer zu sein, dass sich damit Kompetenzen erwerben können. Wir wissen aber auch, was anderes ist ja mit den Large Language Models, so wie die gerade jetzt sind, sind auch nicht alle Kinder gleich dafür, weil man muss gut lesen können, man muss auch gut schreiben können, um gut prompten zu können. So, das heißt also, Kinder, die, sage ich mal so, gute Basiskompetenzen haben, werden auch besser mit den neuen Tools arbeiten können. Und umgekehrt sagen wir ja auch, wenn ich denn in Sekundenschnelle neue Texte oder neue Wissen generieren kann, dann muss ich ja auch kritisch denken können. Ich muss auch diese Outputs kritisch durchlesen und bewerten können. Das heißt, eigentlich ist auch ein wichtiges Fachwissen oder das kritische Bewusstsein unglaublich wichtig, um denn auch reflektiert mit diesen neuen Tools zu arbeiten. Das heißt also, das ist ganz wichtig, dass wir als Schule sichern müssen, A, dass alle Zugang haben, aber dass wir auch immer noch Basiskompetenzen bei allen Kindern hinbekommen. Das ist ja leider auch nicht der Fall, so dass alle auch wirklich ja kritisch mündig mit solchen Tools arbeiten. Und es gibt gerade zum Beispiel ein Projekt, das habe ich begleitet in meiner früheren Arbeit, ein europäisches Projekt DigiGen, wo es immer noch nicht richtig rausgekommen ist. Wir sehen, es gibt Kinder und Jugendliche, die von der Nutzung digitaler Technologien profitieren. Und es gibt aber tatsächlich auch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die davon negativ betroffen sind. Und da haben wir wirklich als Bildungslandschaft, das ist ja nicht nur Schule, das sind auch die außerschulischen Partner im Nachmittagsbereich und auch alle Erwachsenen, wirklich eine Aufgabe dahin zu gucken und sicherzustellen, dass alle gut begleitet wird in der Nutzung dieser Tools.
Hast du mal ein Beispiel, wie man denn negativ betroffen jetzt sein kann? Weil es klingt ja als ganz chancenreich, aber was ist die andere Seite?
Naja, also ich meine, wenn wir zum Beispiel in der Schule neue Prüfungsformate generieren und sagen, das ist total wichtig, dass ich prompten kann. So wie die Situation jetzt gerade ist, würde es so sein, dass da, sage ich mal, so Schülerinnen und Schüler mit hohen Sprachkenntnissen davon profitieren würden. Und wir müssen natürlich sichern, dass die Kinder, dass das nicht geschafft haben, denn nicht abgehängt wird. Das wäre so eine schulische Perspektive drauf. Aber wir wissen auch, dass das ganze Thema Sucht und Wellbeing in Verbindung mit digitalen Medien eine wichtige Rolle spielen. Also mentale Gesundheit unter Kinder und Jugendliche. Und das ganze Thema zum Beispiel Einsamkeit über soziale Kontakte auch eine wichtige Faktor für Kinder und Jugendliche sind. Also das heißt, wir von der Telekom Stiftung schauen, sage ich mal so, vermehrt in dem Bereich von naturwissenschaftlichen Nutzung von sowas in Mathematikkompetenzen. Aber es wäre auch ganz wichtig, dass wir und das andere zivilgesellschaftliche Player auch das ganze Thema Mental Health, digitale Gesundheit und Suchtpotenzial auch im Blick halt.
Allerdings kann ich nur unterstreichen, das ist sehr wichtig. Jetzt hast du gesagt, Kinder, da gibt es ein Digital Divide und Herausforderungen. Und du hast das anfangs schon mal anklingen lassen, natürlich auch bei den Lehrenden. Mit dem schönen Beispiel der älteren Lehrerin, die dort, wie da erwarten vielleicht, vorne mit dabei ist. Ist das jetzt eine Technologie, die da diese Konflikte im Lehrerzimmer befeuert, weil halt einige da voranpreschen und vielleicht auch handfeste Vorteile haben, weil sie besser Unterricht vorbereiten, guten Unterricht noch besser machen können und denen, die vielleicht in der Abwehrhaltung sind, kann man das auch sehen? Oder hilft es eher Lehrenden, die sagen, ah ja, Technologie habe ich bis jetzt nicht so favorisiert, aber jetzt sehe ich die Vorteile?
Das ist ja wieder ein Prozess, der über viele Jahre sich entwickelt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so alt bin ich ja auch nicht, aber ich habe auch unterrichtet in der Zeit, bevor wir mit Handys zum Beispiel im Unterricht unterwegs waren. Und da wusste man ja auch in meinem Kollegium, sage ich mal so Anfang 2000er Jahre, da gab es, sage ich mal so KollegInnen, die zu jeder Idee Ja gesagt haben oder Erneuerung Ja gesagt haben, und es gab KollegInnen, mit denen ich unterrichtet habe, die auch immer ein bisschen skeptisch waren. Ich glaube, das gehört auch in jeder Branche. Das sind Lehrkräfte nicht anders als alle anderen. Was ich ganz wichtig finde hier ist, wenn wir davon reden, dass Kinder und Jugendliche Digitalkompetenzen, Prompting-Kompetenzen oder erlernen müssen, müssen wir natürlich auch sagen, das ganze System Schule muss auch lernen, mit solchen Erneuerungen umzugehen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, dass Lehrkräfte und nicht nur die, die im Studium sind, sondern auch alle die, die in den Schulen stecken, fortgebildet werden. Also, dass wir hochqualitative Fort- und Weiterbildungen für alle Lehrkräfte im Amt oder nicht nur Lehrkräfte, also pädagogisches Personal sozusagen, die unterstützen in diesem Prozess. Es gibt immer Leute, die das selber erlernen können und voller Motivation sich über neue Sachen stöbern. Und es gibt Leute, die auch eine Unterstützung haben müssen. Das bedeutet also, hier müssen wir sichern, dass wir alle Lehrkräfte mitnehmen. Eine andere Sache ist natürlich auch alle Schulformen. Es darf nicht nur an Gymnasien ausgerollt werden, sondern auch in den Haupt- und Realschulen oder sogar auch, das ist ein Diskussionspunkt, wann soll man damit anfangen, auch in Grundschulen. Zumindest, dass man darüber redet, was steckt eigentlich hinter alle diese neue Anwendung. Das heißt also, wir müssen alle mitnehmen. Und ich glaube, man muss erstmal für sich selbst sehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ich mit zum Beispiel Large Language Models arbeite oder generative KI arbeitet. Weil wenn ich das nur in der, sage ich mal so, in der Theorie höre, es kann mich unterstützen, dann sage ich, ja, aber das fordert super viel Arbeit. Aber ich glaube wirklich, dieses Beispiel mit der Kollegin, die plötzlich rausgefunden haben, ich kann für meinen Unterricht in Sekunden neue Texte generieren. Ich kann für Kinder, die das brauchen, in leichter Sprache umsetzen. Ich kann dazu 4 Überschriften machen. Ich kann unterstützt werden, einen Packzettel für meinen Klassenfahrt zu machen. Wenn ich das erlebe und ich rausfinde, dass der Einstiegsschwelle sehr niedrig ist, ich muss nicht viel können. Und dann glaube ich, und das hat uns alle, glaube ich, überrascht, wie leicht es ist und wie schnell man da was auch in der Hand haben. Dann müssen wir das kritisch prüfen und das ist die Aufgabe der Lehrkräfte. Aber ich glaube, wenn man das wirklich erlebt, dann kann man es machen. Da müssen Lehrkräfte sich gegenseitig auch fortbilden und es gibt auch viele Möglichkeiten außerhalb des Unterrichts. Ich meine, für Schulorganisation und ich glaube, ein wichtiger Punkt für die Zukunft wird natürlich auch, wie lernen wir mit den Systemen? Also wenn ich dann auch Rückmeldungen von einem System bekomme, was läuft gut und was läuft schlecht, dann muss ich auch mit den Daten umgehen können. Aber das ist ein anderes Kapitel. Das sind nämlich die Schulleitungen, die Schulaufsichten gefragt.
Und jetzt müssen wir nochmal ein Thema angucken. Das hast du auch schon anklingen lassen, dieses Thema Hausaufgaben, Hausarbeiten, Referate, das kann jetzt nicht mehr bewertet werden. Ist das tatsächlich alles weggefegt worden? Und wenn das so ist, was für neue Formate kann es denn stattdessen geben? Und wie arrangieren sich die Schulen, mit denen ihr als Telekom-Stiftung zusammenarbeitet in diesem Thema?
Also weggefegt sind sie nicht und das sollen die klassischen Formate auch nicht sein. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wir müssen uns mit oder ohne KI insgesamt unsere Prüfungsformate anschauen, weil was ist eigentlich die Kompetenzen, die wir mit Prüfungen abfragen? Ich finde das immer wichtig zu sagen, auswendig lernen und etwas sozusagen aus einem Buch weitergeben 1:1, das hat keine Zukunft. Das hatte aber auch vor KI, meines Erachtens als Pädagoge, keine Zukunft. Weil die Kompetenzen, die wir die Kinder und Jugendliche für die Zukunft mitgeben müssen, ist Problemlösekompetenz, ist kritisches Denken, ist kreative Lösungen auf die große Herausforderung, die wir ja jeden Tag in den Nachrichten sehen. Und da ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob ich weiß, wann der König so und so viel gelebt habe oder wie viele Flüsse fließen durch Italien, weil das kann mir andere Tools auch berichten. Aber was wichtig ist, dass ich Kinder und Jugendliche Zukunftskompetenzen mitgeben. Und das bedeutet natürlich dieses Bild von 30 Kindern, die gleichzeitig die gleiche Aufgabe lösen, ohne Hilfsmittel, eingeschlossen in einem Raum mit dicke Wände, so dass wir sichern, dass da keine 5G-Strahlung reinkommt, so dass sie unterstützt werden können. Das ist meines Erachtens wirklich ein veraltetes Bild für Prüfungen. Was wir wirklich generieren müssen und auch in die Breite umsetzen müssen, und das fordern auch Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten in der Stiftung, dass man die Möglichkeit haben, fächerübergreifend an Herausforderungen zu arbeiten, dass man portfoliomäßig über einen längeren Zeitraum Kinder und Jugendliche begleiten können, dass sie einen Lernprozess darstellen müssen und sagen, wie bin ich von A nach B gekommen? Welche Wahl habe ich getroffen? Warum? Welche Hilfsmittel habe ich da eingesetzt? Und das wird beide die lernschwächeren SchülerInnen unterstützen, weil sie sozusagen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas abgefragt wird, sondern sie haben die Möglichkeit, deren Lernprozess darzustellen und damit auch bewertet zu werden. Und es wird auch die stärkeren SchülerInnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, über das Ziel hinaus zu wachsen. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Sache. Und da sind denn andere Prüfungsformate wichtig. Und da kann auch ChatGPT oder Large Language Models mit dabei sein. Zum Beispiel ist es ja spannend, wenn SchülerInnen und Schüler ein Projekt in Geschichte oder in Naturwissenschaften macht, wenn sie einen Film durch KI produzieren lassen, die sozusagen das, was schwierig ist, mit Worten zu fassen, zu zeigen und die dann wirklich auch beschreiben, wie habe ich gepromptet, welches Tool habe ich genutzt, warum habe ich genau dieses Tool genutzt und nicht das andere. Und wie schätze ich sozusagen das Resultat ein? Wie vergleiche ich das mit das, was in dem gedruckten Schulbuch ist? Und dann kommt man in einem Prüfungsformat, was natürlich vielleicht mündlicher, reflektierter ist. Und genau das testen wir auch tatsächlich mit Pilotschulen in einem Projekt von der Stiftung, wo wir über Deeper Learning, das ist ein Prozess aus dem oder ein Projekt aus den USA und Kanada, wo es genau darum geht, auch andere Leistungsformate abzuprobieren. Aber das ist dann natürlich schwierig, weil da kommt denn das ganze System um Schule drumherum und sagen, dass alles vergleichbar sein.
Zum Schluss, lass mal nochmal einmal angucken, was macht dir am meisten Mut, wenn du über dieses Thema KI und Schule nachdenkst? Und wo wünschst du dir, stehen wir in 5 Jahren, wenn wir zurückgucken?
Es macht Mut zu sehen, wie schnell die Entwicklung geht und wie viele Lehrkräfte und SchülerInnen und Schulverwaltungen, die tatsächlich auch den Mut aufbringen und sagen, das müssen wir ausprobieren. Wir reden gerade im Moment viel über Experimentierräume und dass wir gemeinsam lernen müssen. Und das sehe ich auch wirklich an vielen Schulen, mit denen wir arbeiten, aber auch mit Ministerien, mit denen ich spreche, dass es angekommen ist. Ich bin manchmal ungeduldig und sage, es müsste auch mal schneller gehen und wir müssen auch mehr Leute die Möglichkeit geben zu experimentieren. Aber es bewegt sich was. Ich glaube, was wichtig ist, und das versuche ich auch bei mir in meinem Team zu sagen, wir brauchen natürlich auch eine Fehlerkultur oder eine Veränderungskultur, in dem Fehler möglich sind. Wo wir denn nicht immer sofort sagen, wir müssen sofort zurückrudern, wenn irgendetwas nicht geht, wie wir denken, dass es gehen soll. Und da passiert gerade viel in vielen Aspekten. Wir sehen, dass EdTech, Educational Technologies, entstehen, dass neue Anwendungen für die Schule kommen. Wir als Stiftung arbeiten eng mit Wissenschaft zusammen und haben zum Beispiel in einem Projekt die letzten 3 Jahre auf einen Algorithmus gearbeitet, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich dachte mir, das geht sehr langsam. Aber vorgestern habe ich mit Wissenschaftlern gesprochen, die gesagt, jetzt mit Einbindung von anderen LLMs geht es viel, viel schneller. Wir können viel schneller neue Aufgaben erstellen. Wir können auch in der Umsetzung in den Schulen kommen. Das heißt, es passiert viel. Diese Schnelligkeit, die wir im System haben, fordert das System und Schule und Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen heraus. Aber widmen wir uns dieser Herausforderung und sagen, wir lernen gemeinsam, wir testen gemeinsam aus, wir sind nicht sauer, wenn etwas nicht läuft, wie wir das denken, wir sind agiler, dann passiert auch was. Und da sehe ich wirklich eine Entwicklung die letzten 3, 4 Jahren.
Das klingt toll. Das macht in der Tat Mut. Und da ist die Schule letztendlich auch nicht anders, als wir als gesamte Gesellschaft uns dem stellen müssen. Mit Zuversicht und vor allem mit Anpack und Fehlerkultur und sagen, wir machen das jetzt mal und dann lernen wir und gucken, wo wir nachjustieren müssen.
Ganz genau.
Das finde ich gut.
Ganz genau.
Lieber Jakob, besten Dank dir für das Gespräch und für die tollen Einblicke.
Ich danke dir. Danke für die Einladung.
Die künstliche Bilderzeugung ist heute in der Lage, mit Hilfe von generativer KI fantastische Bildwelten zu erschaffen. Aber was passiert, wenn man die Technologie von heute mit den Meisterwerken von gestern kombiniert? Hier eine kreative Idee. Mit Tools wie Midjourney oder Dream Studio kann man seine Lieblingssongs illustrieren. Vielleicht absolute Klassiker der Musikgeschichte wie Stairway to Heaven oder Imagine. Um zu sehen, wie solche Songs durch die Augen der KI gesehen werden, kann man einfach einzelne Passagen, idealerweise logisch zusammenhängende Blöcke aus den Lyrics, als Prompts für diese Tools verwenden. Und so kann man nach und nach den gesamten Songtext mit tollen Bildern unterlegen und ganze Bildstrecken erstellen und animieren. Vielleicht ist das ein Projekt fürs nächste Wochenende? Viel Spaß beim Ausprobieren. Und das war's wieder mit unserer heutigen Ausgabe von Explained, Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Wenn ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, freuen wir uns über Feedback. Schickt es einfach an podcasts@telekom.de. In 2 Wochen sind wir wieder für euch da mit dem nächsten spannenden Thema. Danke fürs Zuhören und bis bald. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.